Hallo und willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Heute mit einem Thema rund um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, aber heute wollen wir mal schauen, wie viel Nachhaltigkeit können oder auch wie viel Nachhaltigkeit wollen wir uns leisten. Und dies vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Herausforderungen ein wichtiges Thema, dem sich Unternehmen und Investoren stellen müssen. Heute das Thema Nachhaltigkeit aus einer anderen Blickrichtung als Thema bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das finde ich auch.
Und jetzt heute mal zu einem Thema, was uns beide, glaube ich, immer wieder bewegt. Nachhaltigkeit, du hattest es anmoderiert. Wir hören gerade viele Nachrichten rund um den Krieg, um Inflation, um steigende Energiepreise. Natürlich auch um Corona mit den Dingen, die insbesondere die Lieferketten immer noch. Letztlich die wirtschaftliche Gesamtsituation wird zunehmend schwieriger. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen fortschreitenden Klimawandel. Wir sehen immer mehr Naturphänomene, die extremen Naturphänomene, die uns hier zunehmend auch in Europa beschäftigen. Und insofern wird Nachhaltigkeit im Moment zunehmend auch wieder unter einem wirtschaftlichen Fokus diskutiert. Und insofern ist diese Diskussion, glaube ich, ganz spannend. Du hattest ja dazu mal rausgesucht, was BlackRock, was der Larry Fink dazu aktuell sagt.
Ja, der ist so ein bisschen der Vordenker für nachhaltiges Investment, ist aus der Investmentfondsbrille heraus. Und Larry Fink wird immer so ein bisschen auch als derjenige gesehen, der diese Veränderung, die auch die Branche umgetrieben hat, maßgeblich angeschoben hat. Und der veröffentlicht ja einmal im Jahr den Brief an die Investoren, wo er so ein bisschen auch die Investitionsstrategie darstellt. Dieser Brief geht aber auch im gleichen Atemzug an die Unternehmen, in die BlackRock investiert ist. Und in denen wird auch so ein bisschen die Investmentphilosophie dokumentiert. Und im Brief 2019 hat BlackRock relativ starken Schwenk auch gezeigt, indem sie ihre Investmentstrategie stark an Nachhaltigkeit orientieren. Und wenn man da mal reinguckt, was da geschrieben wurde, hat Larry Fink geschrieben, dass Making Sustainability Integral to Portfolio Construction and Risk Management, also die Nachhaltigkeit, ist ein zentraler Bestandteil des zukünftigen Investmentportfolios. Mit dem Hintergrund, dass durch die Reduzierung unter anderem der Klimaschutzrisiken das Portfolio sich deutlich resilienter und widerstandsfähiger aufbauen soll. Und da war eine ganz klare Ansage auch dahingehend, dass BlackRock Investitionen aus nicht nachhaltigen Industrien zurückfahren wird, sich bewusst auch auf nachhaltigere Industriestrategien auch fokussieren wird. Und das hat so ein bisschen so diesen Anstoß gegeben, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht nur Wunschthema war, sondern wirklich auch harte wirtschaftliche Realität geworden ist, an der sich Unternehmen orientieren mussten. Und es ist so, dass diese Strategie halt vor der Corona-Pandemie veröffentlicht wurde und jetzt halt, du hast angesprochen, wir haben halt doch große Verwerfungen in der Wirtschaft in den letzten 3, 3,5 Jahren erlebt, wirklich vor einer großen Herausforderung steht.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Wenn man sich diese Strategie, die Larry Fink ja formuliert hat, 2019 mit seinem Brief für sein Unternehmen, BlackRock, wenn man sich das mal anschaut, ist das jetzt natürlich in den letzten Monaten stark unter Druck geraten, muss man auch sagen. Aber der Kurs von BlackRock jetzt aktuell ist ja um rund 20% gegenüber den Höchstständen gesunken, in der Spitze sogar um bis zu 38%. Das heißt, BlackRock ist doch auch von der Seite der eigenen Investoren hier ganz schön unter Druck geraten. Da sind auf der einen Seite Entwicklungen, dass wirklich Investoren Gelder abziehen, US-Pensionsfonds Gelder bei BlackRock abziehen, weil offensichtlich mit der Investmentstrategie in Nachhaltigkeit BlackRock nicht mehr genügend Rendite erzielt hat. Und auf der anderen Seite sind aber auch NGOs da, die jetzt von BlackRock noch mehr Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit fordern, also noch mehr nachhaltiges Investment fordern letztlich, sodass im Grunde von zwei Seiten hier Druck ausgeübt wird jetzt auf BlackRock. Und Larry Fink ja gesagt hat, so von der Druck kommt von rechts, von den Investoren, von den eigenen Investoren, von links, von den NGOs. er ist irgendwo in der Mitte, in der Position dazwischen und so schlecht kann es also nicht sein, was er gemacht hat, wenn er von beiden Seiten unter Druck gerät. Also ist er irgendwo in der Mitte schon vielleicht ganz gut unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es jetzt ja auch Stimmen von Investoren, die aktuell gerne auch zitiert werden, wie Vivek Ramaswamy, dem Chef der Anlagegesellschaft Strive. Der vertritt jetzt wieder so eine Extremkapitalismus-Position, sag ich mal, Exzellenzkapitalismus nennt er das jetzt selbst, wo er halt sagt, okay, eigentlich müssen sich doch börsennotierte Gesellschaften quasi darauf orientieren, ihren Anlegern wirklich wieder möglichst viel Profit, möglichst viel Share oder Value am Ende des Tages zu schaffen, und das ganze Thema Nachhaltigkeit sollten sie eigentlich mal schön in Ruhe lassen oder nur das tun, was wirklich notwendig ist. Und das ist ja wirklich sind ja wirklich wieder Extremer, die sich dort auftun, was die ganze Thematik des nachhaltigen Investments auch angeht.
Aber dann lass uns doch mal schauen, was jetzt auch so vielleicht so die Erwartung an Nachhaltigkeit auch definiert, weil wer hat denn da nun wirklich so eigentlich das Zepter in der Hand und an wem muss ich mich orientieren? Wo kommen eigentlich die Entscheidungen zur Nachhaltigkeit her? Und ich glaube, es macht Sinn, das mal so ein bisschen auch ausdifferenzieren, welche Erwartungshaltung eigentlich existieren. Und gerade du bist ja auch im Bereich des Risikomanagements da sehr profiliert. Das kommt ja sehr stark auch durch die Regulatorik, oder?
Genau. Man muss wirklich sagen, dass die EU dort mit dem European Green Deal, letztlich also der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN für die Europäische Union weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt, was die Umsetzung des Klimaschutzes und des ganzen Themas nachhaltige Entwicklung, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung hin auch zu einer Kreislaufwirtschaft angeht, dass dort wirklich sehr, sehr viel regulatorische Initiativen in den letzten Jahren schon entfaltet wurden und auch noch weiter auf dem Weg sind, die letztlich nachhaltiges Investment hervorrufen sollen, also dafür sorgen sollen, dass Investoren wirklich neben der Rendite und dem Risiko jetzt eben auch das Thema Nachhaltigkeit sehr viel stärker in den Fokus ihrer Betrachtung rücken. Und dass dort also verschiedenste Initiativen letztlich von Berichterstattung von zunächst mal erstmal kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber jetzt mit den letzten Regelungen, die es dazu gibt, dann eben auch von allen größeren Unternehmen rund um ESG, also Environmental, Social und Governance Kriterien, in die Berichterstattung der Unternehmen einfließen müssen zukünftig, also in die Lageberichterstattung der Unternehmen einfließen müssen, aller größerer Unternehmen letztlich, und dass das verbunden mit anderen regulatorischen Vorgaben, die es jetzt gibt, rund um Lieferkettengesetz und ähnliche Dinge, letztlich dazu führen wird, dass sich aus meiner Perspektive heraus im Grunde alle größeren Unternehmen oder Unternehmen, die mit Großunternehmen, mit kapitalmarktorientierten Unternehmen zu tun haben, dass die sich mit ihrer Nachhaltigkeit auseinandersetzen müssen in den verschiedenen Bereichen, also im ökologischen Bereich, wie im sozialen Bereich, wie auch im Bereich ihrer Governance, und dass damit ein Rahmen von der EU geschaffen wurde, der alle Unternehmen dazu zwingen wird, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und nachhaltig auch wirklich ihre Geschäftsmodelle umzustrukturieren. EU greift damit natürlich letztlich auch Erwartungen auf, Erwartungen, die an die Politik gestellt wurden in den letzten Jahrzehnten durch Bewegungen wie Fridays for Future und ähnliche Dinge, die aus der Wissenschaft formuliert wurden, heraus aus dem Klimawandel, der sich immer deutlicher zeigt und der dann natürlich letztlich über die Kunden, die Investoren bis zu den Mitarbeitern hier sich zeigen wird.
Wenn du jetzt gerade die Investoren ansprichst, sehen die Investoren diese Regulatorik, die jetzt kommt, als Rahmenbedingung, oder sehen die es sogar als quasi ihre Rendite gefährden? Wie würdest du das einschätzen?
Naja, es gibt da verschiedene Untersuchungen dazu, wie nachhaltiges Investment jetzt letztlich sich auswirkt, ob das jetzt eine niedrigere Rendite oder eine höhere Rendite oder eigentlich eine ähnliche Rendite hervorruft. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt Untersuchungen, die dazu kommen, dass nachhaltiges Investment eine höhere Rendite hervorruft. Damit gehen natürlich gerade viele Fonds oder Fondsprodukte auf den Markt und sagen, hier, wenn du nachhaltig investierst, lieber Investor, wirst du trotzdem auch mindestens die gleiche, wenn nicht eine höhere Rendite erzielen können. Also insofern ist das schon etwas, was natürlich gerade auch diese ganze Investmentindustrie auch ein Stück weit drauf anspringt, weil die Regulatorik fordert es ohnehin. dass die Kapitalanlagegesellschaften, die Versicherungen und so weiter, dass die sich alle nachhaltiger aufstellen müssen, dass sie ihre Kunden über die Nachhaltigkeit der Investmentprodukte informieren müssen, quasi. Die Regulatorik greift das ja auch auf über die Taxonomieverordnung, dass also alle Unternehmen letztlich sagen müssen, wie grün und wie nachhaltig sind eigentlich ihre Produkte, ihre Umsätze, die sie erzielen. Ja, damit wird also eine ganze Menge an Rahmenbedingungen auch geschaffen, damit Investoren eben auch solche nachhaltigen Investitionsentscheidungen treffen können. So, also insofern ist da im Moment, das ist ein großer Trend, dieses nachhaltige Investment, was man jetzt sieht. Die Frage ist, ob es wirklich zu höheren Renditen führt, kann man diskutieren. Und das wird, glaube ich, erst die Zeit so wirklich zeigen.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Wie würdest du es einschätzen, dass jetzt, du hast ja auch die Erwartung der Kunden angesprochen, wie würdest du es einschätzen, dass jetzt, nehmen wir das aktuelle Beispiel, wir ja feststellen, durch die Inflation, wir müssen ein bisschen aufs Geld achten und auf einmal dann die Kunden scheinbar das ursprünglich mal gezeigte verantwortungsvolle Einkaufen, zum Beispiel durch das Einkaufen von Bioprodukten, wieder hinten anstellen. Zeigt das, dass scheinbar Nachhaltigkeit irgendwie nett ist, aber dann vielleicht doch keine richtige Erwartungshaltung, die ich an Unternehmen stellen würde?
Gute Frage, weil am Ende des Tages muss ich mir ja Nachhaltigkeit leisten können als Konsument, als Kunde. So, wenn ich jetzt also für ein nachhaltiges Produkt mehr Geld bezahlen soll, was ja aus der Sache heraus verständlich ist, weil ganz einfach andere Produktionsbedingungen herrschen, ich andere Techniken einsetze, ich vielleicht weniger Ertrag habe, weil ich jetzt zum Beispiel ein Bioprodukt herstelle, damit muss das einzelne Produkt natürlich irgendwie teurer sein am Ende des Tages. So was muss ich mir natürlich auch leisten können mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe. Und das sieht man ja gerade eben sehr stark, dass der Konsum dort zurückgeht. In Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern geht es eben stark zurück, Bioprodukte im Moment, weil das die Menschen sich einfach nicht mehr leisten können. So, da ist ja natürlich die nächste Frage, wenn ich jetzt auf Nachhaltigkeit gehe, nicht nur auf Bioprodukte, wenn ich das mal nur Nachhaltigkeit insgesamt, vielleicht so eine Nachhaltigkeitsampel einführen würde für Produkte oder eine CO2-Ampel, ESG-Ampel, wie auch immer ich sie nenne, für Produkte, führt das letztlich auch dazu, dass diese nachhaltigen Produkte wieder teurer sind und dass damit wieder der Konsum an solchen Produkten zurückgehen wird, weil sich einfach die Menschen nicht mehr leisten können aktuell. Oder führt es letztlich dazu, dass sich dann irgendwann ausnivelliert, alle Produkte nachhaltig sind und wir uns alle irgendwie das leisten können. Auch diese Diskussion ist, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt, ne, ist aber auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, die da, glaube ich, beobachtet werden muss und wo natürlich auch am Ende der Kunde, welche Erwartungshaltung hat er? Im Moment ist ja die Regulatorik stark darauf ausgerichtet, dass im Grunde das Vehikel der Kapitalanlage genutzt wird, der Investmentgesellschaften genutzt wird, dass die also ihre Kunden darüber informieren müssen, wie nachhaltig ist jetzt ein Unternehmen, wenn das investiert wird? Und dass die Unternehmen darüber quasi in ihren Lageberichten oder über irgendwelche Ratings oder so etwas Auskunft geben. Ja, aber dass das jetzt zum Konsumenten kommt und dass der Konsument am Produkt nachher sieht, wie nachhaltig dieses Produkt oder wie nachhaltig das Unternehmen ist, was dahinter steht, das ist ja im Moment noch gar nicht gegeben. Und insofern ist, glaube ich, da wirklich eine spannende Schere sich eigentlich auftun, ne? Also zwischen dem, was die Unternehmen machen und dem, was der Kunde eigentlich wirklich erwartet und wo er seine Konsumentscheidung nachher dran ausrichtet.
Sind eigentlich deiner Einschätzung nach die NGOs, du hast gerade angesprochen, Fridays for Future als Beispiel, sind die denn eigentlich mit der Art und Weise, wie es da jetzt vorangeht, sind die damit zufrieden? Sehen die da genügend Geschwindigkeit? Sehen die da genügend Investment? Weil natürlich die auch eine Erwartungshaltung äußern, die jetzt vielleicht nicht so in Anführungszeichen griffig ist wie Investoren, die halt entscheiden können, investiere ich ja nein oder Kunden kaufe ich ja nein. Aber ich habe ja als NGO, als Beispiel Fridays for Future, durchaus ein legitimes Ansinnen, was ich aber natürlich jetzt nicht so quasi schwarz-weiß durchsetzen kann. Aber ist denn die Erwartungshaltung von NGOs eine, die wir durch diese Veränderung, die jetzt auch durch die Regulatorik kommt, dass die getroffen wird?
Gut, ich glaube, das ist aus der Rolle der NGOs alleine heraus, aus ihrem Selbstverständnis heraus, werden die immer mehr fordern als das, was die Politik am Ende des Tages macht. Ich habe das Gefühl, im Moment die europäische Politik, das ist das, was man überall erlesen kann und wo man sich ja auch informieren kann, was weltweit gerade in der Thematik der Nachhaltigkeit passiert. Europa ist da schon in einer Vorreiterrolle gerade. Das heißt, im Grunde die Erwartungen, die NGOs hier über Jahrzehnte formuliert haben, werden jetzt von der Politik aufgegriffen und tatsächlich umgesetzt. Natürlich gibt es immer noch mehr Erwartungen und man kann immer sicherlich mehr machen. Aber letztlich glaube ich, dass dieses Spannungsfeld zwischen dem, was ist auch ökonomisch realisierbar und was ist ökologisch sinnvoll, das muss ja auch irgendwo ausgewogen werden. Und ich glaube, da ist im Moment die Regulatorik eigentlich auf einem ganz guten Weg, würde ich es mal sagen.
Wenn wir einmal so diese Bandbreite anschauen, wie man sich ja auch nachhaltig dann als Unternehmen aufstellen kann, da ist es ja so, dass ich kann ja entweder das machen, dass ich keinen Ärger kriege, dass ich mich an die Regulatorik halte, oder ich kann auch versuchen, mich ein bisschen weiter zu bemühen. Und die Bandbreite wird meistens so gesagt, dass man macht so Minimal Practice, also ich versuche, mein Risiko im Griff zu behalten und keinen anderen Schaden zuzufügen, mich an die Regulatorik zu halten. Es gibt aber auch Unternehmen, die durchaus dann bereit sind, Fachausdruck dafür ist die Common Practice, sich im Bereich ihrer Verantwortung auch ernsthaft zu engagieren, um eventuell sogar etwas mehr zu machen, als eigentlich die Regulatorik vorgibt. Und es gibt Unternehmen, die durchaus so Next-Level-Practice, sag mal, dazu umsetzen, wo man versucht, wirklich auch über den direkten Bereich, den ich beeinflussen kann, hinaus Verantwortung zu übernehmen. Diese Bandbreite, die wir da jetzt haben, von Möglichkeiten, mich einzubringen, ist ja durchaus eine Bandbreite, die von Unternehmen auch ausgenutzt wird oder quasi auch ausgenutzt werden darf, ohne Frage. Würdest du sagen, dass die Bereitschaft, sich in diesem Umfeld zu engagieren, wirklich dann auch eine Auswirkung auf die Außenwirkung hat, dass Unternehmen, die wirklich mehr machen, auch wirklich mehr zurückbekommen an Ansehen, an Kundenzuneigung, an Investoren? Oder ist das jetzt wirklich dann auch eine Entscheidung, die auf Unternehmensebene getroffen wird, die dann eigentlich jetzt schon über die Diskussion hinausgeht, die wir eigentlich jetzt hier führen würden?
Also ich glaube, am Ende wird die Entscheidung wird immer auf Unternehmensebene getroffen werden müssen. Die Unternehmen, die jetzt viel tun und die eine Vorreiterrolle einnehmen, im Grunde in ihrer Branche, na, da gibt es ja positive Beispiele, weil wenn ich jetzt an die Versicherungsbranche denke, da wird jedem, der sich mit der Versicherungsbranche auseinandersetzt und dem ESG-Thema, dem wird erstmal die Allianz auffallen, glaube ich, zum Beispiel an der Stelle, weil die dort wirklich relativ viel machen. Sie kommen auf der anderen Seite aber auch mit ihren Investmentgesellschaften wieder in die Kritik, dass dort also Praktiken durchgeführt werden, die dann vielleicht nicht so nachhaltig sind, wie man das eigentlich quasi selbst sich als Strategie gegeben hat. So, ne? Also insofern ist das schon ein schwieriges Feld auch für die Unternehmen. Welche Rolle wollen wir einnehmen und wo wollen wir uns positionieren? Sicherlich auch davon abhängig, in welchen Märkten bin ich aktiv, mit welchen Produkten bin ich aktiv. Ja, es gibt Produkte, da habe ich gar keine andere Wahl, da muss ich mich nachhaltiger aufstellen. Also wenn ich jetzt Automobilhersteller bin, habe ich einfach Vorgaben und muss mich dort nachhaltiger aufstellen. Oder ne, wenn ich in anderen Bereichen aktiv bin, der Infrastruktur aktiv bin, da gibt es halt einfach sehr viel stärkere regulatorische Eingriffe als in anderen Bereichen. So, die Frage ist in den anderen Bereichen, wie stark nimmt der Kunde das dann überhaupt wahr, dass ich da jetzt so sonderlich nachhaltig aktiv bin?
Wenn wir jetzt, du sagst gerade sozusagen auch so die unternehmerische Entscheidung, du hast gerade auch aufgemacht, Entscheidung zwischen ökonomischer und ökologischer Auswirkung der Nachhaltigkeitsentwicklung. Wo kriegen denn die Unternehmen jetzt eigentlich auch das Geld her? Weil du hast gerade auch angesprochen, natürlich ist Nachhaltigkeit ein Faktor, der schlussendlich erstmal vom Unternehmen aus vorfinanziert werden muss und nachher auch dann irgendwie ja auch wieder an Geld reinkommen muss. Wie gibt's denn da jetzt eigentlich so ist höhere Preise für Kunden, ist das der einzige Weg? Weil jetzt Bioprodukte, haben wir gerade gesagt, haben wir höhere Produktionskosten, niedrigere Erträge, resultiert in höheren Verkaufspreisen. Schlägt gerade voll durch, Geld wird knapper, ich reduziere meine Lebensmittelausgabe und kaufe dann doch eher konventionell ein. Was für andere Möglichkeiten haben denn Unternehmen noch, auch jetzt diese Investitionen auch zu schultern oder auch einfach Wege zu finden, sich das leisten zu können? Wir haben ja die Frage, wie viel Nachhaltigkeit können wir uns leisten? Wo kommt das Geld her?
Die staatlichen Institutionen fördern das ja durchaus auch. Ne? Also die EU hat ja gesagt, sie will etwa 1 Billion Euro mobilisieren innerhalb der nächsten 10 Jahre, um überhaupt erstmal die Klimaziele unter anderem auch erreichen zu können. So, das heißt, da sollen also Instrumente geschaffen werden, und das passiert eben über die Taxonomie und andere Dinge, mit der letztlich Investitionen gefördert werden in grüne Technologien und in nachhaltige CO2-neutrale Produktionsbedingungen und so weiter und so fort. So, das heißt, da macht schon die Regulatorik auch eine ganze Menge, aber das sind jetzt Förderungen für Investitionen, ne? Das sind vielleicht auch Kredite, die dort vergeben werden zu günstigeren Konditionen. Die Frage wird immer sein, wird das ausreichen? Ne? Und deswegen ist es schon der Punkt, ne? Am Ende bedeutet das für die Unternehmen, die ja auch dann weltweit im Wettbewerb sind um Kapital, bedeutet das für die, dass sie eine geringere Rendite erzielen werden, damit auch wieder weniger Investitionen von Anlegern, von Kapitalanlagegesellschaften und so weiter bekommen werden und damit am Ende des Tages Nachteile erzielen im Wettbewerb, vielleicht doch höhere Preise fordern müssen, damit sie überhaupt irgendwie die Renditeerwartungen der Anleger wieder treffen können. Oder heißt das letztlich auch, dass sie einfach abwandern vielleicht aus Räumen wie der EU und sagen, so bestimmte Produktionstechnologien, die EU jetzt quasi von uns fordert, die können wir uns hier gar nicht leisten. Das heißt, wir verlagern unsere Produktion irgendwie in Nicht-EU-Ausland und wandern ab quasi und können damit dort dann günstiger produzieren, vielleicht auch unter bestimmten Standards produzieren dann doch wieder, die es mir erlauben, das Ganze dann in der EU als nachhaltiges Produkt zu verkaufen. So, also insofern ist das, glaube ich, eine Diskussion und auch ein Setting, das wird sich jetzt erst in den nächsten Jahren im Grunde zeigen, was genau werden die Unternehmen machen. Oder die andere Möglichkeit ist ja, dass wir letztlich durch solche Technologiefortschritte, die wir ja auch dann benötigen, dass wir daraus ja durchaus auch vielleicht Vorteile im Wettbewerb erzielen können, dass wir Technologien haben, die wir dann wieder weltweit exportieren können. Das wäre ein anderer positiver Effekt, der sich auch einstellen könnte.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ich würde aber gerne nochmal auch bei dem Aspekt der Rendite kurz bleiben. Du hast ja angesprochen, dass vielleicht dann die Rendite sinken wird oder auch die Rendite, du hast ja auch den globalen Wettbewerb angesprochen. Was ich mich da immer frage, und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, da einen Griff dran zu kriegen, was es jetzt eigentlich heißt, was die Unternehmen für Rendite erzielen dürfen. Und das wäre auch so ein bisschen unsere Ausgangsfrage. Wie viel Nachhaltigkeit können wir uns leisten? Wie viel Rendite kann ich mir leisten, aufzugeben, um dafür nachhaltiger zu investieren? Und würdest du sagen, es gibt eine Chance, dass man irgendwie sich auch als Unternehmen oder als Investor an einer vertretbaren Rendite orientieren kann? Oder ist das durch den freien Markt einfach jedem Investor selber freigestellt, eine Renditeerwartung zu äußern, die auch durchsetzen, Kraft seiner Verfügungsmasse? Weil das ist ja ein bisschen auch die Frage, weil wenn ich jetzt wirklich weiß, dass eine Veränderung hin zum nachhaltigeren Wirtschaften einfach Geld kostet, wir gucken müssen, wo das Geld herkommt und das jetzt nicht nur alles auf die Kosten, auf die Kunden umwälzen können, weil die natürlich begrenzte Finanzmittel haben, kann man das durchaus auch über so gesundere Renditeerwartungen regeln, weil wir hatten ja auch zu Beginn das Thema angesprochen, dass BlackRock ja durch die nachhaltige Investmentstrategie scheinbar nicht die Ergebnisse erzielen kann, die vielleicht ausgewählte Finanzinvestoren, Beispiel US-Pensionsfonds, erwarten. Und deswegen wäre eigentlich vielleicht zu erwarten, dass dann die Pensionsfonds im Zuge einer Veränderung zur nachhaltigen Wirtschaft auch bereit sind, weniger Rendite zu akzeptieren. Oder ist das wirklich, diese Schwierigkeit, die wir jetzt gerade sehen, ist das einfach systemimmanent? Dass da, je nachdem, wie gerade der Wind weht, je nachdem, wie gerade irgendwie bestimmte Renditeerwartungen sich entwickeln, auf einmal Gelder rausgezogen werden, weil wenn die Renditeerwartung nicht passt, egal ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, ich investiere da, wo ich das meiste Geld verdiene. Ist das eine Struktur, die einfach das freie Spiel der Kräfte mit sich bringt?
Also ich glaube ein Stück weit schon, dass es das ist, weil letztlich Rendite wird sich ja immer auch am Risiko orientieren, meines Investments. Es sei denn, es gibt irgendwie staatlichen Eingriffe, die eine Rendite jetzt nach oben hin begrenzen, so wie die Diskussionen jetzt gerade laufen rund um die Energieunternehmen oder Ölunternehmen, die jetzt aktuell sehr, sehr viel Geld verdienen, sehr hohe Renditen erzielen, zulasten letztlich der Gesellschaft, weil alle dort mit sehr hohen Energiepreisen konfrontiert sind. So, aber wenn wir mal sagen, dass es diese staatlichen Eingriffe nicht geben soll, dann wird es immer, glaube ich, ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko geben müssen. Und dann gibt es eben Geschäftsmodelle, die bergen mehr Risiken und andere, die bergen weniger Risiken. So, und die mehr Risiko bergen, müssen am Ende auch mit einer höheren Rendite einhergehen, weil sonst werden dort keine Investoren bereit sein, Geld hineinzustecken. So, jetzt ist die Frage, was ich eine grüne oder eine braune Industrie zum Beispiel, ne? Inwieweit kann ich dann in Zukunft noch in einer braunen Industrie, da ist vielleicht ein hohes Risiko da, dass dann plötzlich die Investoren gänzlich ausbleiben oder nicht mehr genügend Kapital investiert werden kann. Und dann ist das Risiko halt sehr hoch, dann muss halt auch dort die Rendite sehr hoch sein und dann fließen vielleicht plötzlich Gelder in eine braune Industrie, obwohl das eigentlich gar nicht mehr staatlich gewünscht ist. Ne? Also da könnten ja Effekte auftreten, die man eigentlich gar nicht möchte. Ja, auf der anderen Seite, was sind wir weltweit im Wettbewerb um Kapital hier? Ne, das ist so ein bisschen so der Punkt, wir geben jetzt uns in der EU-Regularien, wir haben auch in anderen Wirtschaftsräumen Regularien dazu, aber was passiert denn eigentlich, wenn die Anforderungen der EU jetzt doch zu hoch waren, ja, die Rendite hier stark sinkt, wo kommt dann das Kapital her quasi, das die europäischen Unternehmen dann in dem Moment brauchen? Oder was machen die denn dann eigentlich? Ja, stellen die sich dann doch wieder anders auf und versuchen die Regularien irgendwie ein Stück weit zu vermeiden? Also ich glaube, da ist auch hier wieder ein Punkt, eine Rendite muss irgendwie mit dem Risiko aus meiner Sicht korrespondieren. Ja, sie muss am Ende des Tages immer noch auch vertretbar, ein Stück weit gesellschaftlich vertretbar sein. Ja, sie kann jetzt nicht, sonst würden wir wieder in einem Turbokapitalismus landen, der letztlich dann eben auch nicht akzeptiert wird, gesellschaftlich akzeptiert wird. Wir brauchen sicherlich ein Stück weit auch Rendite, also sie ist auch notwendig, die Rendite, um überhaupt uns Nachhaltigkeit leisten zu können. Also wenn ich mir das nicht leisten, wirtschaftlich gesehen nicht leisten kann, das ist immer die Nebenbedingung. Ja, wenn ich nicht wirtschaftlich existieren kann, dann kann ich mir auch keine Nachhaltigkeit leisten an der Stelle. Also die Geschäftsmodelle müssen ja schon so ausgeprägt sein, dass diejenigen, die sie finanzieren, am Ende des Tages auch genügend Geld damit verdienen können. Also eine gewisse notwendige Rendite werden wir immer haben müssen, weil ansonsten können die Unternehmen ja gar nicht existieren. Also insofern, ich glaube, man wird jetzt keine Zahl sagen können, es wird eine branchenabhängige Betrachtung weiterhin sein und die Zeit wird einfach, glaube ich, zeigen, ob insgesamt die Renditen ein Stück weit sinken oder ob sie doch gleich bleiben, ob diese Nachhaltigkeitsinvestitionen kompensiert werden können in anderen Feldern, sage ich mal, sodass letztlich die Rendite immer noch die gleiche bleibt oder auch die Preise ansteigen. Ich glaube, das alles sind Dinge, Entwicklungen, die werden wir dann insgesamt betrachten müssen.
Aber das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass wir eigentlich also diese Veränderung hin zur nachhaltigen Wirtschaft eigentlich aus zwei Seiten betrachten müssen. Einerseits gibt es eine starke regulatorische Komponente, die dafür sorgt, dass bestimmte Mindeststandards gesetzt werden oder bestimmte oder Mindesterwartungen oder, das gerade angesprochen, bestimmte Termine gesetzt werden, bis dann die Verbrenner aus dem Neuwagenverkauf rausgezogen werden, dass quasi so Meilensteine gesetzt werden. Und dann gibt es die andere Dimension, die wirklich so ein bisschen branchenspezifisch immer schaut, was die Branche gerade bereit ist, an Nachhaltigkeitsinvestitionen auch zu tätigen. Sowohl aus Investorensicht, jetzt BlackRock 3 Jahre zurück, fanden das alle ganz cool, da waren alle bereit, Nachhaltigkeit zu investieren. Jetzt sind wir 3 Jahre weiter, gesamtwirtschaftliche Schwierigkeiten, die wir haben, dann schwingt das Pendel ein bisschen zurück. Und genauso Kunden, sobald das Wirtschaft gut läuft, sind Kunden bereit, mehr zu zahlen. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, werden Kunden das Geld zusammenhalten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite halt wirklich diese harte Vorgabe durch die Regulatorik und dann eine sehr stark schwankende Bereitschaft, in Nachhaltigkeit zu investieren durch unterschiedliche Ausgangssituationen. Was aber vielleicht so ein bisschen die Hoffnung mitbringt, dass wenn einfach das Verständnis für Nachhaltigkeit generell steigt, dass dann auch quasi die nicht nachhaltigen Investitionen oder nicht nachhaltigen Konsumentscheidungen auch tendenziell weniger werden, weil sich alle Seiten auch der Verantwortung bewusst sind, die sie haben durch ihre Entscheidung zum Investment, durch ihre Entscheidung zum Konsum. Aber dass wir eigentlich schon auch gucken müssen, dass jetzt nicht nur regulatorisch, sondern auch so die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss, um sicherzustellen, dass wir auch den Weg in die richtige Richtung beschreiten, oder?
Genau, ich glaube, das Bewusstsein, dass nachhaltige Entwicklung ganz einfach erforderlich ist, das ist in Teilen der Gesellschaft auf jeden Fall schon vorhanden. Es wird dann jetzt vielleicht manchmal überblendet dadurch, dass ich mir nicht mehr leisten kann an der Stelle, ja. Aber gerade in der jüngeren Generation ist es auf jeden Fall verstärkt worden. Das sehen wir ja auch hier tagtäglich mit den Studierenden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das da sehr viel stärker ausgeprägt ist vielleicht als in der Vergangenheit. Es ist halt ein Thema, was die gesamte Gesellschaft ja letztlich so nach und nach durchdringen muss und wo alle sich der Thematik bewusst sind, ja, und dann werden sich auch die Unternehmen der Thematik noch viel stärker und auch freiwilliger annehmen. Dann werden wir eben wahrscheinlich auch stärker noch zu diesen Next-Level-Approaches, sage ich mal, kommen, wo die Unternehmen auch freiwillig noch viel mehr machen, wenn eben die Kunden sagen, ja, das ist unsere Erwartungshaltung hier. Wir erwarten von euch Unternehmen, dass ihr mehr macht. Und dann werden sich natürlich auch die Unternehmen darauf einstellen. Und solange das nicht der Fall ist, glaube ich, brauchen wir einfach einen gewissen regulatorischen Druck an der Stelle. Und der ist da und der wird auch bleiben.
Lass uns gerne den Blick auch regelmäßig auf das Thema werfen, weil ich glaube, das ist sehr relevant und wird auch quasi die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen, in unterschiedlichen Ausprägungen, wie wir gesagt haben, je nach Großwetterlage der Wirtschaft. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch dieses Thema im Blick zu behalten, weil wir einfach damit natürlich auch die nachhaltige Steuerung der Wirtschaft nutzen können, um auch die Nachhaltigkeit in der Entwicklung der gesamten Welt auch quasi zu fördern. Und deswegen also vielen Dank, dass du da immer auch so tiefe Einblicke mitgeben kannst, wo man nochmal so ein Gefühl bekommt, was da eigentlich so an Mechanismen sich auch zeigt. Und ich hoffe auch, dass das für unsere Hörer immer wirklich auch so ein bisschen Augen geöffnet ist, was da auch so an Kräften wirkt und dass Nachhaltigkeit einfach ein Weg ist, dass es wirklich ein Prozess ist, der dauert, der auch nicht zentral durchgesteuert werden kann, der viele Akteure braucht, der viele Erwartungshaltung auch miteinander vereinen muss. Und deswegen also vielen Dank, dass du da nochmal auch so tief eingestiegen bist mit uns. Und ich hoffe, dass das auch für die Zuhörer von großem Interesse ist. Und deswegen danke, Hans-Jürgen.
Gerne, sehr gerne.
Danke an die Zuhörer und ich würde sagen, dann auf bald bis zur nächsten Episode.
Genau, und wenn Sie ihn mögen, bewerten Sie uns gerne auf den entsprechenden Portalen mit unserem Podcast. Wir freuen uns immer sehr über gute Bewertungen. Und ja, auf bald.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.